Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Heile Welt, dem Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Ich bin Pia, Ärztin und spreche hier mit den Menschen, die die Medizin nicht nur verbessern möchten, sondern es bereits tun. In unseren Gesprächen tauchen wir in die Welt medizinischer VorreiterInnen ein und hören, für welche Visionen sie brennen. Stellt euch zum Beispiel vor, dass es Krankenhausstationen gibt, in denen es keine altbackenen Hierarchien gibt und das Team sich ganz alleine selbst überlegt, wie es die Station organisieren will und dabei immer wieder nachjustiert, um es für alle Beteiligten zu einem besseren Ort zu machen, an dem man gerne arbeitet und die PatientInnen gerne versorgt werden. Ein Ort, an dem systematische Methoden aus dem Bereich New Work eingesetzt werden und so das Team sich selbst und die Arbeitsprozesse stetig weiterentwickelt. An dieser heileren Welt arbeitet Hubertus Schmitz-Binnenthal, den ich in dieser Folge vom Mikrofon hatte. Hubertus ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-Viszeral-Gefäß- und Thoraxchirurgie am Klinikum Aschaffenburg, hat langjährig an der Universität Heidelberg gearbeitet, geforscht und gelehrt und einen MBA in Healthcare Management gemacht. Ich spreche heute mit ihm, da er das Projekt Meine Station ins Leben gerufen hat. Meine Station ist ein Pilotprojekt am Klinikum Aschaffenburg für selbstorganisierte Zusammenarbeit im Krankenhaus. Das bedeutet, es ist eine Station, auf der das Stationsteam die Arbeitsbedingungen selbst festlegt, gemeinsame Entscheidungen trifft und so die eigenen Bedürfnisse in den Stationsalltag integriert. Das bedeutet, es gibt stetig Strukturverbesserungen und auch die eigenen Stärken der Mitarbeitenden werden auf meiner Station in den Blick genommen. Und als ich von dem Projekt gelesen habe, wusste ich, dass ich ganz, ganz unbedingt mit Hubertus sprechen will, weil das so krass weit weg ist von meinen Erfahrungen, die ich bislang in verschiedensten Krankenhäusern gemacht habe und sehr, sehr verheißungsvoll klingt. Ich fand es super spannend, wie systematisch die Prozesse immer wieder hinterfragt und neu gedacht werden, welche einfachen Methoden das Team dafür benutzt und wie sich das Konzept auf das Team und auch auf die Patientin auswirkt. Und ich hoffe ein bisschen insgeheim nach dem Gespräch, dass wir vielleicht einige Entscheidungsträgerinnen erreicht haben mit dieser Folge, die genauso begeistert davon sind wie ich und die Idee weitertragen. Hi Hubertus, voll schön, dass du da bist. Mir brennen schon ganz viele Fragen unter den Nägeln. Erstmal vorab, wie geht's dir? Wo holen wir dich gerade ab? Wie war dein Tag bisher?
Ja, hallo Pia. Ich bin noch in meinem Büro. Ich habe ein Meeting gehabt, auch ein Online-Meeting und freue mich aber gleich nach Hause zu gehen. Hat einen ganz guten Tag hinter mich gebracht, schöne Operationen gehabt, hat meine Patienten sehen können, hatte wirklich gute Begegnungen auf der Station und ja, freue mich jetzt mit dir zu sprechen. Und wo stehst du gerade?
Ja, ich bin gerade umgezogen und das ist hier noch riesen Durcheinander, aber ich habe heute einen Tag Überstunden frei bekommen, deswegen konnte ich das jetzt ganz gut nutzen und freue mich auch total, jetzt den Kopf frei zu haben für das Gespräch. Ja. Du musst natürlich jetzt ganz zuallererst mal erzählen, was das Projekt Meine Station eigentlich genau ist. Was steht dahinter, beziehungsweise um es gut zu verstehen, was ist anders als in jedem anderen Krankenhaus, in jeder anderen Station?
Ja, also meine Station ist eine selbstorganisierte Station und da steht im Vordergrund die Bedürfnisorientierung. Also das heißt, das Team von meiner Station hat sich vor einem guten Jahr angefangen, selbst organisiert zu arbeiten. Davor haben wir so eine Ausbildungsphase durchlaufen, wo wir so ein bisschen überlegt und geübt haben, wie kann man miteinander arbeiten, wie kann man miteinander Patienten versorgen und seine eigenen Bedürfnisse so integrieren, ja, dass man sich in der Arbeit wiederfindet, dass man sich sieht, dass man das Gefühl hat, so will ich eigentlich arbeiten. Das ist eigentlich so die DNA hinter meiner Station, also bedürfnisorientierte Selbstorganisation.
Und hast du ein Beispiel, also das klingt schon mal ganz gut, aber hast du ein Beispiel, woran man das konkret festmachen kann, wie ich das jetzt merken würde, dass das auf der Station bei euch anders ist?
Ja, also es fängt zum Beispiel schon morgens anders an. Ja, die Leute kommen zum Dienst, also oder andersrum gesagt, also rein ist es schon mal so, dass die Pflegekräfte und die Ärzte, die haben keine verschiedenen, also es ist nicht so, dass die Pflegekraft unter der Pflegedienstleitung arbeitet und die Ärzte oder dem Chefarzt arbeiten, sondern wir arbeiten praktisch alle unter einem Team. Das ist ein Team. Wir gehören zusammen. Wir haben keine zwei verschiedene Herren. Dann ist es so ganz praktisch, ganz konkret. Man kommt morgens und dann gibt es erstmal ein Check-in. Da ist eigentlich so die Frage, wie wir gerade auch angefangen haben. Wie bist du da? Wie geht's dir? Warum geht's dir so, wie es dir geht? Es ist eigentlich ganz kurz, ja. Häufig nur ein paar Sekunden einfach mal so reflektieren. Wie geht's mir eigentlich? Was kann ich heute eigentlich dem Team, dem Tag bringen? Und was brauche ich heute eigentlich? Das ist ganz, ganz wichtig zu schauen. Was brauche ich? Das ist die wichtigste zentrale Frage. Dann ist es relativ gleich, wir übergeben die Patienten und dann wird aber auch schon geschaut, okay, was brauchen die Patienten und wie können die Patienten das unterstützen? Also auch die Patienten sind angehalten, sehr selbstorganisiert sich da zu verhalten und mitzumachen. Die kriegen dafür auch vorher eine Schulung, wo sie speziell unterrichtet werden, wie stehe ich nach einer Operation aus dem Bett auf. Das ist so 10 Tage vor der Operation, also wir operieren sehr viele Tumorpatienten, die sind elektiv oder semi-elektiv. Und da, wo es möglich ist, da bestellen wir die Patienten ja so 5 bis 10 Tage vorher ein, unterrichten die, wie gehe ich mit einer Drainage aufs Bett, wie gehe ich mit einer Drainage auf die Toilette. Die Station ist anders organisiert, also die Patienten essen in der Regel nicht am Bett, sondern es gibt so ein Bistro, so ein Speisesaal, ja, ein Bistro-Café. Da holen die sich ihr Essen selber. Die kommen morgens zum Vitalzeichen messen und Medikamenten abholen zum Stützpunkt. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute da durchgehen. Damit werden die auch gleich mobilisiert, aktiviert. Auch das wird dann alles erklärt schon in dieser Schulung, sodass die so selbstständig wie möglich durch diesen Stationsablauf gehen. Und das wird dann auch morgens schon gleich geschaut. Okay, wer braucht wie wo Unterstützung? Und da ist es auch ein Unterschied, dass wir relativen Professionsmix haben. Es gibt nicht nur Pflegekräfte, sondern auch MFAs, Pflegehelfer, die nach Stärken basiert, was kann ich am besten, was macht mir am meisten Spaß, schauen, wo sie diesen Prozess entsprechend unterstützen. Also auch da wird geguckt, was kann ich, was brauche ich, was macht mir am meisten Spaß, wie komme ich am besten durch. Ja.
Okay. Und im Team, wie ist das letztendlich? Findet da jeder seine Rolle für sich? Ist die jeden Tag anders? Hat das mal jemand festgelegt, wenn du jetzt ein bisschen gesagt hast, man guckt eher danach, was die eigenen Stärken der jeweiligen Leute sind?
Ja, also das ist, also die Station selber, die ist holokratisch organisiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Holokratie. Das heißt, Wir arbeiten in der Tat in Rollen. Wir versuchen nicht mehr so viel in Positions- oder gar nicht mehr in Positionen zu arbeiten. Funktioniert auch noch nicht 100%. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr Stationsarzt, Oberarzt und Assistenzarzt oder J, sondern wir versuchen wirklich Rollen zu finden, beziehungsweise es gibt so ein Rollenset, was man braucht, wo die Tätigkeiten, die man braucht, um Patienten top zu versorgen, einfach integriert sind. Und dann schaut man, okay, wer hat die beste Kompetenz, welche Rolle zu übernehmen. Also die Rolle dient unserem Purpose. Jede Rolle hat einen eigenen Purpose, hat Verantwortlichkeiten. Wir gucken einfach, wer ist am fähigsten, welche Verantwortlichkeiten auszuführen, so dass wir schon von Anfang an schauen, dass das stärkenbasiert aufgebaut ist. Gibt's natürlich auch Kompromisse, die man machen kann. Es gibt Tage, wo man merkt, diese Rolle ist nicht gut besetzt heute, weil einfach keiner da ist, der das gut kann. Da muss man einfach schauen, wie kann man sich da gegenseitig helfen, um das zu kompensieren. Der große, große Unterschied ist, dass eine wahnsinnige Transparenz da ist. Also wir wissen, okay, Achtung, dass ich zum Beispiel die Rolle Vitalzeichenkontrolleur ist heute nicht gut besetzt. Da muss man einfach jeder mitgucken, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, so dass die Patienten, obwohl, sagen wir, die Kompetenz in dem Bereich gerade nicht top ist, die Patienten da trotzdem super behandelt werden und diese Leistung auch gut kriegen.
Für mich klingt das so ein bisschen so, als würde das total das Wir-Gefühl stärken. Also so, als würde man halt sehr danach schauen, okay, das und das fehlt jetzt, oder mitdenken für die Kollegen und Kolleginnen. Ist das auch so dein Eindruck, also dass man sich damit sehr identifiziert, da so ein ganz anderes Wir-Gefühl untereinander herrscht?
Ja, da hast du völlig recht. Das ist das funktioniert nicht immer, muss ich auch ganz klar sagen. Aber es gibt wirklich viele Bereiche und auch viele Zeiten, wo das wirklich total toll genauso funktioniert. Also da fühlt man sich als großes Team, man schaut. Und dann gibt es aber auch, wir sind natürlich alles Menschen,
so Neidsituationen, ja, wo man denkt, die hat jetzt die Rolle und die will ich eigentlich auch haben. Also da gibt es dann auch schon mal so, dass diese Rollen, das aber auch da auch mal Stress hervorrufen können. Also dann menschelt es dann auch ganz genauso, gar keine Frage. Aber unterm Strich, und wenn man vor allen Dingen purpose-orientiert vorgeht, dann stärkt das System wirklich ganz gewaltig. Und das ist auch etwas, wo es dann auch wirklich Spaß macht, für zu arbeiten, also für die Patienten, für seine Kollegen. Und damit komme ich auch dann viel besser durch diese Aufgaben durch.
Ja. Kannst du vielleicht noch mal was dazu erzählen? Jetzt hast du so grob umrissen quasi, wie so ein Alltag bei euch abläuft, wie für die PatientInnen vielleicht so eine Station räumlich aufgebaut ist oder wie die so den Alltag erleben. Kannst du noch mal so ein bisschen was dazu sagen, dieses selbstorganisierte Arbeiten, was so da dahinter steht oder letztendlich wie sich das ausdrückt oder wie diese Selbstorganisation sich zeigt?
Also dieser Behandlungspfad, den ich gerade so ein bisschen angerissen habe, der ist ja ein Produkt der Selbstorganisation. Als wir diese Station uns überlegt haben und dann angefangen haben, mit den Leuten zu arbeiten, das Team zu gründen, das Team auf die Beine zu stellen, da kam dann noch der Gedanke raus, ja, wie wollen wir den Patienten, den Behandlungspfad organisieren? Und dann ist auch das Team mehr oder weniger auf die Idee gekommen, zu schauen, okay, wie brauchen wir das, was müssen wir da tun? Und da war zum Beispiel das eine, dass man sagt, okay, wir haben wirklich so einen Aufnahmebereich. Das hat das Team auch selbst organisiert und selbst erfunden sozusagen. Und da kommen die Patienten und der Aufnahmebereich ist wirklich getrennt von dem stationären Bereich. Also das heißt, vor der Operation sieht der Patient oder sollte der Patient die Station eigentlich nicht sehen. Das funktioniert nicht 100%, aber es funktioniert immer besser. Und, das ist dann praktisch ein eigenes kleines Team, was sich darum kümmert, die Patienten vorzubereiten, diese Schulung zu machen, also vor dem Aufenthalt. Und die organisieren das komplett selber. Die schauen, was braucht der Patient. Da ist ja auch jeder Patient anders. Es gibt Patienten, die sind total fit. Die kommen super gut in dieses Ganze rein. Es gibt Patienten, die brauchen viel mehr Unterstützung. Die schauen dann auch, wie kann man den Patienten zwischen der Schulung und der Operation weiter unterstützen. Braucht er noch zusätzliche Ernährung, dann ziehen die Ernährungsberatung hinzu. Muss der Patient mehr Physiotherapie bekommen oder ist er eigentlich schon total fit und kann das schon alles? Die kriegen so einen Atemtrainer, den sie dann auch schon vor der Operation mit nach Hause nehmen und diese Übungen machen, dass die Lunge einfach vorbereitet ist. Krafttraining üben weiter an ihren, an den Techniken, wie sie aus dem Bett aufstehen und so weiter und so fort. Und all das sprechen die. Also ich habe gar keine Ahnung häufig, was die da machen. Und die kriegen natürlich auch Feedback. Ja? Also die Patienten sagen denen dann auch, hey, durch dieses Training war ich total gut vorbereitet und konnte das super gut machen, habe den Aufenthalt ja super über die Bühne gebracht. Und dann gibt es natürlich aber auch Feedback von der Station, also nach der Operation. Die Patienten kommen dann am Tag der Operation, werden vorbereitet, gehen in die Operation, kommen dann einen Tag nach der Operation, meistens den Tag auf Intensiv oder in den Überwachungsbereich, kommen dann zurück. Und dann sind sie im stationären Bereich. Und da kriegen sie natürlich auch, der Aufnahmekreis kriegt natürlich auch Feedback vom Stationskreis. Da sagen, hey, bei dem Müller habt ihr das total toll gemacht, der kommt super gut zurecht. Und dann bei dem Meier habe ich das Gefühl, der hat das noch nicht so ganz verstanden. Woran liegt das? Also sie geben sich auch selber sehr viel Feedback und sind dann auch füreinander verantwortlich. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel auch die Visite abgeschafft haben. Ja, also wir haben keine klassische Visite mehr, wo ja die ganzen Weißkittel dann vor dem armen Patienten stehen und dem erklären, was alles läuft, sondern die Patienten kommen in so ein Untersuchungszimmer. Und in dem Untersuchungszimmer, da haben wir einen Ultraschall, da haben wir das Verbandszeug und da werden die Patienten visitiert. Ja, sie kriegen Termine wie bei einem Arztpraxis.
In der Praxis, ja.
Morgen,
ja.
Genau, morgen 10 Uhr Visite. Und da können die noch ihre Angehörigen mitbringen, was total super ist. Ja. Die sagen dann, pass mal auf, morgen 10 Uhr habe ich Visite, komm mal bitte mit. Ja. Und dann sind dann die Kinder dabei oder die Frau ist dabei oder der Mann ist dabei und man kann die Sachen dann wirklich mit denen schön besprechen. Und in der Visite wird alles gemacht. Sie kriegen einen Ultraschall, der Verband wird gewechselt, wenn da was gewechselt werden muss. Da werden auch Drainagen gezogen, Z-Blockers gezogen, falls sowas alles da ist. Nach der Visite ist alles fertig. Und auch am letzten Tag kriegen die zum Beispiel ihren Entlassbrief in der Visite. Auch das Entlassgespräch findet dann da statt. Also danach ist wirklich alles gemacht, sodass die Visite einen Ticken länger dauert, aber dafür ist danach dann auch fertig. Und auch das organisiert das Team wirklich selber, ja. Wann geht der Patient? Dann gibt's diese Übergabebesprechung, in der Übergabebesprechung von den Frühdienst auf den Spätdienst. Da werden Patienten übergeben und dann kommt auch so ein Synchronisationsmeeting, nennen wir das, Sync-Meeting. Da wird einfach geschaut, okay, was brauche ich, was sind Dinge, wo ich Veränderungen mir wünsche, also das spannungsbasierte Arbeiten, wo Dinge, wo man denkt, ja, die könnte man besser machen, die könnte man anders machen oder die waren total super, die sollten immer so sein, die werden dann angesprochen und dann wird geguckt, was sind so die nächsten Schritte, um sich in diese Richtung zu entwickeln. Ja. Also auch die Organisation entwickelt sich ständig weiter. Wir haben vor einem Jahr angefangen, wir behandeln die Patienten heute schon wieder anders als vor einem Jahr. Ja, also das ist in einem ständigen Flow.
Ja, das finde ich auch wirklich super spannend und das ist ja eigentlich auch so ein Konzept mit diesem stetigen Angleichen, auch mal Fehler machen, was ausprobieren, daraus lernen, einen Schritt weitergehen, den in vielen, also ein Konzept, was quasi in vielen anderen Arbeitsbereichen halt total etabliert ist. Und in meiner Wahrnehmung habe ich halt das Gefühl, ist das so in der Medizin oder gerade Spitze des Eisbergs quasi im Krankenhaus überhaupt nicht etabliert ist, dieses stetige Dazulernen und immer wieder gucken, wie gleicht man es besser ab und wie kann man sich da weiterentwickeln.
Ja, das ist ein großes Problem, was du ansprichst, weil man denkt in der Medizin immer, es muss perfekt sein, sonst könnte man einen Fehler machen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich dafür verantwortlich und dann Und deswegen ist es auch nicht so, dass wir sprechen, also wenn wir so Veränderungen vorantreiben, dann gucken wir nicht, finden das alle gut. Das ist eigentlich völlig irrelevant, sondern es geht nur darum, dass alle mitdenken, ist es gefährlich. Ja? Also wenn diese Veränderung, die da angedacht ist, gefährlich ist oder uns praktisch kein Fortschritt ist, dann wird sie nicht gemacht. Aber wenn man sagt, nee, es ist keine Verschlechterung und es ist auch nicht gefährlich, dann wird es probiert. Also das heißt, die Schwelle, um Dinge zu probieren, auch wenn es nicht alle toll finden, ich kann sagen, ich finde es eigentlich total doof, aber also so gefährlich ist es sicherlich nicht und Verschlechterung, keine Ahnung, also eigentlich nicht, dann wird es probiert. Und dann wird es probiert und dann wird geschaut, okay, funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es nicht, was muss man wieder nachsteuern? Ja.
Ja.
Kann auch mal sein, dass man sagt, nee, es hat gar nicht funktioniert, wir lassen es komplett oder man steuert halt nach.
Ja, und entscheidet ihr solche Dinge dann im Mehrheitsprinzip oder wie, weil ich stelle mir das auch relativ aufwendig immer vor, so zu gewissen Schritten zu kommen. Also ich meine, ich bin jetzt schon allein im Podcast-Team, sage ich mal, haben wir bestimmte Absprachen, Team-Meetings und da sind auch manche Dinge sehr langwierig. Ich stelle mir das in so relativ schwierig vor, in einem doch großen, interdisziplinären Team dann immer diese Schritte Stück für Stück zu gehen.
Ja, es ist eine total große Gefahr und das ist bei uns eigentlich nicht so, weil die Kommunikation in diesen Meetings, die ist super streng geregelt, die ist sehr stark, sehr strukturiert. Also da kann nicht jeder sagen, was er will und auch kann nicht jeder sprechen, wann er will, sondern es gibt ganz klare Regeln. Also im Synchronisationsmeeting zum Beispiel, wer spricht wann und auch was für Dinge können da gesagt werden. Also da gibt es wirklich sehr strukturiertes Ablaufen und wo wir dann an der Organisation wirklich Veränderungen vornehmen. Das ist im Governance-Meeting, Steuerungs-Meeting. Und da ist es so, dass, wie gesagt, dieser Vorschlag eingebracht wird. Dann werden Verständnisfragen gestellt. Da kann jeder, der eine Frage hat, fragen. Und das ist so eine Sternkommunikation. Also der den Vorschlag vorgestellt hat, beantwortet die Fragen der anderen und nicht Teilnehmer A beantwortet die Frage von Teilnehmer B. Nee, das ist eine ganz strenge Regel. Ja. Und danach kommt eine Kommentarrunde. Und bei der Kommentarrunde geht es wirklich darum zu schauen, wie finde ich den Vorschlag und was würde ich vorschlagen, um ihn zu verbessern? Oder gibt es da nichts daran zu verbessern? Oder kann auch schon sagen, also ich halte den für schwierig. Und da kann auch nicht A mit B und mit C reden, sondern jeder gibt den Kommentar an den, der den Vorschlag gegeben hat. Und dann muss damit nicht jeder einverstanden sein. Und dann kommt die sogenannte Set-Runde, das ist safe enough to try. Also wenn wir das machen, ist das sicher genug. Und wenn man Sicherheitsbedenken hat, dann ist man auch gleich aufgefordert zu sagen, okay, wie kann man diese Sicherheitsbedenken ausmerzen? Ja. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir hatten mal, dass wir die Telefone nicht mehr mit in die Frühbesprechung nehmen, um einfach da konzentrierter arbeiten zu können, und hatten dann einer, wollte die Telefone immer vor der Tür bewachen. Und dann war so die Idee, naja, das ist nicht sicher genug, wenn dann ein Schockraum kommt oder so, und dann ist er nicht rechtzeitig da. Und dann, ja, wie könnte man das denn, diese Sicherheitsbedenken, ausräumen? Und dann, ja, man könnte so ein Walkie-Talkie zum Beispiel sich anschaffen. Dann haben wir Walkie-Talkies angeschafft und ruckzuck war das Sicherheitsbedenken ausgeräumt. Also das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel, wie man mit sowas umgehen kann. Ja. Also das heißt, man muss dann diese Sicherheitsbedenken auch gleich, wenn man es nicht ausräumen kann, dann wird es nicht gemacht.
Ja.
Aber wenn man es ausräumen kann und alle Sicherheitsbedenken sind gelöst oder es gibt keine Sicherheitsbedenken, dann wird sofort umgesetzt, auch wenn es alle blöd finden, nur der eine findet es okay. Da muss man überhaupt nicht
okay,
demokratisch sein.
Ja,
es muss
ja.
nur sicher sein, dass wir uns damit nicht verschlechtern.
Ja. Ich habe auf der Internetseite von euch gelesen, und das fand ich doch irgendwie ganz passend jetzt zu dem, was du gesagt hast. Selbstorganisiertes Arbeiten bedeutet nicht, dass die Mitarbeitenden nur machen, was sie möchten und Chaos entsteht. Und es bedeutet auch nicht, dass in einer Notfallsituation erst demokratisch diskutiert werden muss, bevor gehandelt wird. Und das fand ich irgendwie jetzt nochmal ganz passend, dass du das jetzt so ein bisschen beschrieben hast, euren Prozess. Weil ich glaube, dass viele vielleicht erstmal denken, oh je, das ist irgendwie hier alles so Larifari und jeder kommt, wann er möchte und geht, wann er möchte, so ungefähr. Und ich habe das Gefühl, wie du das jetzt beschrieben hast, es ist ein sehr, sehr systematischer Prozess, und ihr habt viele Methoden, die da total durchdacht drinstecken.
Ganz genau, es ist enorm strukturiert. Also am Anfang, wenn man so arbeitet, dann denkt man sich so, hä, es ist total spießig irgendwie. Aber man merkt dann eigentlich erst, wofür das dann gut ist und warum wir dann auch wirklich so agil und schnell vorankommen und verändern können. Und dafür braucht man einfach solche Strukturen. Ja. Das ist so die Formel, die dahinter steht. Und bei den Notfällen zum Beispiel haben wir auch so eine Rolle, und das ist super strukturiert und klar. Also da wird überhaupt gar nicht diskutiert, überhaupt nicht. Aber natürlich nach dem Notfall wird rekapituliert. Also okay, hat die Rolle gut funktioniert? Wo müssen wir sie nachsteuern? Welche Dinge? Also hast du dich darin wohlgefühlt, ja, hast du das Gefühl gehabt,
ja,
dass du da gehört wurdest und. Und also auch die Mitarbeiter selber werden echt immer gefragt. Das ist total wichtig. Wie geht's den Menschen in dem ganzen Projekt?
Ja. Nee, finde ich auch super wichtig, wenn ich jetzt auch an meine Notfälle denke, die ich irgendwie schon hatte in der Zeit, hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht. Also stelle ich mir sehr, sehr wertvoll vor. Wie ist denn so das Feedback unter den Mitarbeitenden? Also zum Beispiel gerade in der Pflege ist es ja schon ein wirklicher Mangel an Personal, was man so mitbekommt, medial als auch ganz praktisch bei uns in den Krankenhäusern, auch gutes Personal zu bekommen, Personal, was lange da bleibt. Hast du das Gefühl, das ist durch eure Selbstorganisation des Arbeitens, durch das Sehen des einzelnen Mitarbeitenden besser?
Also es wäre natürlich schön, wenn jetzt einer von den Pflegekräften da wäre. Ich habe leider mit der Kürze der Zeit und auch bei der späten Abendstunde keinen vergessen zu fragen, um da mitzumachen. Aber Fakt ist, also eigentlich haben wir keinen Pflegemangel. Eigentlich im Gegenteil, eigentlich sind wir relativ überbesetzt. Ich sage eigentlich, weil wir jetzt gerade über Weihnachten eine Zeit hatten, wo wirklich super viele krank waren. Da war eine schlimme Krankheitswelle. Und da haben wir schon auch echt, sind wir schon echt auch ein bisschen an die Grenze gekommen, und da sind wir auch ein bisschen gefordert gewesen. Aber ansonsten haben wir viele Schichten, wo wir wirklich satt über der PPOGV besetzt sind, also wirklich satt drüber, wo man Zeit hat, mit den Patienten zu sprechen und mit den Patienten wirklich nicht nur über die medizinischen Dinge, auch wirklich zu gucken, hey, Krankheit ist ja auch Lebenskrise, ja, wie kommst du damit zurecht, was bedeutet das, wie geht's dir? Und das sind wirklich wichtige Gespräche, wichtige Momente. Patienten, die quittieren das wirklich mit sehr positivem Feedback, und viele, die können das gar nicht glauben. Ja. Die sagen, ja, es ist natürlich besser, gesund zu sein, aber wenn ich schon krank sein muss, dann will ich irgendeine Krankheit haben, die mich auf diese Station bringt. Also, das motiviert total. Ja, und Pflegekräfte, also wir haben jeden Monat Bewerbungen eigentlich, das Team wächst weiter und wir gucken auch, dass wir auch die Stationsentwicklung selber, ja, schauen, okay, wie viele Patienten traut euch zu betreuen, das bestimmt die Pflege selber.
Ja. Kannst du was dazu sagen, wie das Ganze sich trägt? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, klingt das erstmal mega gut in meinen klinischen Ohren, sage ich mal. Und gleichzeitig hätte ich so die Teufelchenstimme im Ohr, die sagt so, wie kann sich das überhaupt tragen und finanzieren?
Du meinst, dass wir so viele Pflegekräfte haben?
Ja, oder allgemein. Also, dass man, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei uns im Krankenhaus wird sehr viel immer wegrationalisiert und man muss sich für sehr viel rechtfertigen. Wir müssen uns teilweise rechtfertigen, wenn bestimmte Besprechungen irgendwie länger dauern. Und gleichzeitig ist das ja, wie ihr das macht, mehr Zeit für die PatientInnen habt, als auch Zeit dafür hergibt oder euch nehmt, Dinge im Team zu besprechen und zu verbessern, einzelne Leute im Team, also die PatientInnen abzuholen. Ja, schon etwas, wo man zumindest sagen muss, dass das ja wahrscheinlich Zeit kostet. Vielleicht aber durch diese Organisation. Also deswegen, ich weiß nicht, vielleicht trägt es sich auch einfach von alleine, weil es so gut organisiert ist, dass viele andere Sachen dadurch halt überflüssig sind und wegfallen.
Ja, also beides. Auf der einen Seite ist es schon so, dass wir natürlich Zeit brauchen für Besprechen, aber durch diese Klarheit gibt es weniger Missverständnisse. Du kannst Veränderungen schneller umsetzen, weil die Veränderung nicht von oben diktiert wird und alles erstmal blöd finden und gegen anarbeiten, sondern die Veränderung wird aus dem Team beschlossen. Also da gibt es viel weniger Reibungsverluste. Dann die reine Wirtschaftlichkeit. Also es ist ja in Deutschland mit dieser Refinanzierung der Pflege so, dass die Pflegekräfte derzeit ja noch, ich sag mal, die sind wenig limitiert. Ich weiß nicht, wie es ist. Du bist Baden-Württemberg, ne? Nee, du bist
Nee, in
Rheinland-Pfalz.
Köln, also genau, Nordrhein-Westfalen. Ja.
Aber Nordrhein-Westfalen. Genau, Nordrhein-Westfalen. Wir sind ja Bayern. Ich weiß nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen ist. Aber wir haben derzeit noch keine wirkliche Obergrenze. Wir haben nur Untergrenze. PPOGV haben wir auch. Aber Obergrenze haben wir eigentlich nicht. Von da an ist es eigentlich, wir haben natürlich keine Anis und so, das haben wir natürlich alles nicht. Ja. Also das ist schon mal viel günstiger.
Keine was? Kannst du das kurz erklären?
Anis, also Arbeitnehmerüberlassung, so Leiharbeitskräfte,
Okay.
das haben wir nicht.
Ja.
Und daran sparen wir schon mal wirklich viel Geld. Und dann ist es so, das ist ja so die Geschäftsführungen, die wollen ja immer so kurze Verweildauern und so, ne? Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht wollen. Ja, also das ist überhaupt nicht unser Ziel, dass der Patient eine kurze Verweildauer hat. Was wir aber wollen, ist, dass der Patient schnell gesund wird. Und das hat natürlich die Nebenwirkung, dass er auch kurz im Krankenhaus ist. Und unsere Verweildauer, die ist so super kurz. Wir müssen schon echt immer kämpfen, dass wir diese untere Grenzverweildauer nicht erreichen. Ja. Weil die Patienten so kompetent sind. Die wissen, ja, ich kann aufstehen, ich kann das alles, ich will eigentlich nach Hause. Und das ist natürlich ein großer Punkt, wobei ich ein absoluter Gegner bin, zu fordern, kurze Verweildauer, aber ich bin totaler Befürworter für
die Leute gut fit machen.
Schnell gesund machen. Und auch wenn das sich das Gleiche anhört, ist das ein Riesenunterschied.
Ja, voll. Man fragt sich ja, wenn man sich das so hört, wie es dazu gekommen ist. Also wie ist das Projekt entstanden? Was war deine Motivation dahinter, das zu initiieren? Gerade du hast ja viel klassische Klinikkarriere hinter dir, warst auch an der Uniklinik, also so, ich sag mal, ein sehr hierarchisches, sehr, sehr medizinklassisches System. Wie bist du dazu gekommen, das Projekt dann zu initiieren?
Ja, genau. Ich war in Heidelberg, an der, der Chirurgie in Heidelberg, was echt eine ganz tolle Klinik ist und auch war und eine ganz tolle Schule. Mir hat das hierarchische System auch nicht geschadet. Also ich habe da jetzt keinen Schaden genommen oder fand das alles so schrecklich. Aber was ich ganz deutlich gespürt habe, ist, dass das nicht mehr funktioniert. Funktioniert einfach nicht mehr. Und schon mal gar nicht in Krankenhäusern, wie ich jetzt hier zu verantworten habe, Aschaffenburg. Also hier willst du eigentlich Mitarbeiter haben, die auch mit dir zusammen in die Rente gehen und die wollen sich hier verwirklichen, die wollen hier gefordert, gefördert werden und nicht, um dann irgendwann wegzugehen und Chef zu werden, wie das an vielen Unis so ist, sondern um da zu bleiben. Ja, die sind gekommen, um zu bleiben. Und da brauchst du andere Systeme, die funktionieren einfach nicht mehr. Ich habe dann ewig gesucht und gemacht, habe dann viele Sachen ausprobiert, habe schon in Heidelberg auch immer mal wieder geguckt, wie man eigentlich die Kreativität und Motivation von den Menschen besser in die Arbeitsabläufe integrieren könnte. Habe dann, ich weiß nicht, so mit OKR mal experimentiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, OKR ist das Objective and Key Results. Das ist so ein Steuerungssystem, wie Google auch gemanagt wird. Das war mir aber alles zu technisch. Ich bin dann über diese New Work Bewegung in diese selbstorganisierte Arbeit gekommen. Und das hat mich schon wirklich fasziniert. Der Kerngedanke von New Work ist ja nicht, dass du für die Arbeit da bist, wie sich das halt häufig anfühlt, ich muss zur Arbeit, sondern dass die Arbeit für dich da ist. Die Arbeit ist für dich da, um dich zu entwickeln, um dich sozial zu verbinden, um Gutes zu tun, um die Welt zu verändern. Und dafür ist die Arbeit da. Und wenn ich mal schaue, wie mein Leben gelaufen ist, dann hat die Arbeit genau das aus mir gemacht. Ich habe mich wahnsinnig entwickeln dürfen. Ich durfte lernen, wie man Menschen operiert und ja, wie man sich umeinander kümmert und wie man Team hat. Also, und dieser ganze Wert, der ist eigentlich gar nicht spürbar, wenn du tagtäglich in diese Klinik gehst und da rund gemacht wirst. Ja, ich weiß nicht, also du wirst wahrscheinlich nicht rund gemacht, aber gibt es schon in anderen Kliniken, habe ich gehört. Und ich dachte, ja, so muss Arbeit erlebbar sein. Ja, und da gibt es halt bestimmte Methoden und Techniken, wie man das erlebbar machen kann, wie man eigentlich das wahre Gesicht der Arbeit zeigen kann. Arbeit ist eine große Chance für einen Menschen, sich zu entwickeln und so weiter voranzukommen. Ich bin dann über diesen Loop Approach gekommen. Der Loop Approach ist eine, eigentlich ein Werkzeugkasten von Methoden, den man lernen kann, wie man ganz individuell auf Bedürfnisse in bestimmten Situationen so eine Transformation bringen kann. Und über diese Loop-Ausbildung, die ich da gemacht habe, kam mir dann die Idee, ah, ich müsste mal das mal mit den Ärzten hier anfangen, habe dann mit den Ärzten angefangen, so eine Loop-Workshops zu machen. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, eine Station zu machen, weil einfach nach der Corona-Krise ja alles so abgebrannt war. Und die habe ich dann am Schopfer gepackt. Ja, diese Station gegründet und ich lerne nach wie vor. Also das ist für mich ist das noch mehr New Work als für alle anderen, weil ich mich hier weiterentwickeln kann und lerne, wie das funktioniert und was Krankenhaus braucht und was Patienten brauchen. Und das ist ein ganz tolles Leben, was ich hier leben darf.
Ja, voll schön zu hören. Aber ich finde, es klingt auch wirklich so super motivierend. Ich habe mich natürlich trotzdem ein bisschen gefragt, wie das dann wirklich geklappt hat. Also du hast jetzt gesagt, Corona-Krise, aber dass einem Krankenhaus diesen Weg auch mit einem geht oder die Möglichkeit gibt und bietet.
Ja, das war ganz einfach. Also da, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Corona-Krise war, aber bei uns war es so halt, wir haben viele Teams auseinandergerissen, Leute wurden mit Aufgaben betraut, wo sie sich eigentlich nicht kompetent gefühlt haben, hat dann schnell zu Überlastung gefühlt, haben ihre Teamheimaten sind kaputt gegangen und dadurch gab es ziemlich viel Abwanderung bei uns aus bei verschiedenen Bereichen. Eine Station war dann, war konnte nicht betrieben werden, da war keine Pflegekräfte da, die war leer. Und dann hatte ich dem Geschäftsführer gesagt, ich würde gerne so eine selbstorganisierte Station machen. Und eigentlich hat er ja nichts zu verlieren. Entweder das klappt, dann können wir diese Station dann in Betrieb nehmen. Und wenn es nicht klappt, dann war es halt diese Business-Esoterik von dem Spitzwindental. Ja, also eigentlich kann er, kostet das, sag ich mal, ist mal, das, was man damit erreichen kann, das steht dem Aufwand gegen, eigentlich nicht gegenüber. Und der war mutig, der hat das auch wirklich visionär mitgetragen, hat gesagt, ja, nee, komm, probier das mal. Und so hatte ich das, habe ich da die Freiheit bekommen, das zu tun. Und jetzt, klar, wir haben natürlich auch ein bisschen Transparenz und also es ist viel Licht auf diesem Projekt. Natürlich viel dafür angesprochen. Das gefällt ihm jetzt natürlich auch. Ja, also keine Frage. Und jetzt sind wir eigentlich eher in so einer Phase, wo man überlegt, okay, wie geht's weiter? Wir haben jetzt eine zweite Abteilung, die sich auch an Selbstorganisation angeschaut hat und auch selbstorganisiert arbeiten will. Urologische Ambulanz. Der Pflegedirektor, der kam jetzt und hat auch überlegt, okay, wie können wir jetzt gucken, dass wir diese Formate, die gut funktionieren, weiter ausbreiten und Elemente davon auf andere Stationen übertragen. Also ist jetzt schon auch eine gewisse Dynamik da.
Ja, das wollte ich dich nämlich auch auf jeden Fall noch fragen, wie du die Möglichkeit dafür siehst, diese ganzen Erfahrungen, Erkenntnisse, die ihr jetzt schon gesammelt habt, als so wahrscheinlich eine der ersten Stationen, jedenfalls so, weil mir das bekannt ist, das so selbst organisiert gemacht zu haben, auch in andere Stationen oder auf andere Krankenhäuser zu übertragen. Also wenn es hier Leute gäbe, die das hören und sagen, boah, mega die gute Idee, und wie kann ich das übertragen oder weitertragen? Oder ich habe mich auch gefragt, ob ihr, ich sag mal, häufig ist es ja so, dass bestimmte Daten gebraucht werden. Also dass, wenn es Studien gibt und dann kann man beweisen, dass die Liegedauer irgendwie zum Beispiel geringer ist, weil das eben doch für viele Leute finanziell von Interesse ist. So, auch wenn wir gerade festgestellt haben, dass es uns eher darum geht, die Leute möglichst fit zu entlassen. Aber ja. Ich finde, es klingt halt einfach nach einem mega guten, sinnvollen Konzept. Und jetzt wäre es ja cool, das auch noch in anderen Bereichen hinzukriegen.
Ja, also wir haben natürlich eine Menge Begleitforschung und Begleituntersuchungen für dieses Projekt. Wir haben auch, das wird auch von einer Doktorarbeit begleitet. Wir haben verschiedene, ja, Sozialforschungen, wir haben verschiedene Projekte daran, dieser Daten, die werten wir jetzt auch gerade aus, um auch zu gucken, das Projekt läuft ja jetzt noch bis Ende diesen Jahres, um einfach auch zu gucken, wo müssen wir wie nachsteuern. Also das wird schon auch so begleitet und auch der Aufwand wird geguckt. Wir haben natürlich nach wie vor noch Workshops, wir haben immer wieder auch noch Leute, die von außen unterstützen. Also man darf nicht vergessen, der Strukturabbau von außen, also wenn du äußere Strukturen reduzierst, musst du innere Strukturen aufbauen. Das ist auch eine gewisse Entwicklung. Und da es ist auch hilfreich, wenn man Menschen hat, die das Team unterstützen. Und das haben wir schon auch noch. Also das muss man
mit Also, dass einreichen. Ihr zum Beispiel Coaches quasi habt, die das mit begleiten.
Ja, gar nicht mal so persönliches Coaching, aber schon auch so Teamcoaching, gucken, dass wir diese Formate, dass die tiefgreifender verstanden werden, dass die auch praktizierter werden, dass die, also wenn Stress entsteht oder wenn Situationen, gerade in so Krankheitssituationen, dann verfällt man immer auch wieder in alte Verhaltensmuster, dass man das merkt und dann auch nachsteuern kann. Also diese Dinge gucken wir schon jetzt auch nach und arbeiten die auf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ergebnis überraschend positiv ist. Also positiver als die Menschen, die mit den Zahlen rechnen, glauben. Ja, also ich habe ja auch so ein MBA gemacht, also kenne mich auch so ein bisschen aus mit Krankenhauswirtschaft und da habe ich schon ein ziemlich gutes Gefühl. Ja, und wie kann man das transformieren in, oder wie kann man das andere Kliniken oder andere Teams zugänglich machen? Das liegt total an dem Team. Das ist super, super individuell. Was man auf jeden Fall machen kann, man kann Methoden wählen, die so arbeiten lassen, kann sich diese Methoden anschauen und kann dann, was weiß ich, mal so 4, 5 Methoden an einem Tag, in einem Workshop, wir nennen das so Schnupper-Workshop, kann man sich die anschauen und gucken, okay, mit welchen Methoden würden wir gerne arbeiten, wie würden wir uns gerne da rein entwickeln. Und dann entwickelt man sich so Stück für Stück. Ich würde auch auf gar keinen Fall die Führung sofort abschaffen oder so, das ist totaler Fehler, sondern Führung gehört schon auch mit da rein, dass die dann auch lernt, wie man dann mit diesen neuen Situationen umgeht und. Also das ist sehr, sehr individuell. Und ein guter Weg ist, über diese wahnsinnigen Vorteile zu kommen, weil es einfach echt total Spaß macht, so zu arbeiten. Ein zweiter Weg ist, dass man sagt, okay, welche Dinge stören uns total? Was wollen wir eigentlich verändern? Und dann guckt, okay, wie kann man diese Methoden einsetzen, um so einen Veränderungsprozess hervorzurufen? Wobei mir persönlich der erste Weg immer mehr Spaß macht.
Ja, ich fand das auch sehr schön, als du das geantwortet hast und eher gesagt hast, ich möchte, dass die Arbeit für mich ist und nicht andersrum und nicht eine Latte an Dingen, die erstmal total schief gelaufen sind oder wo man sich immer beschwert, ja. Weil das hört man halt einfach leider sehr häufig aus dem Krankenhaus.
Ja, na klar, und es ist natürlich auch so, dass es Dinge gibt, die hier keinen Spaß machen. Das ist ja völlig klar. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur noch von morgens bis abends die Sonne scheint. Ja, es gibt auch Dinge, wo man denkt, boah, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. OP-Bericht diktieren oder so, das hasse ich auch heute noch, ja. Aber klar, es gehört dazu, weil ich einfach, weil es einfach wichtig ist, dass der Patient weiß, was gemacht worden ist, dass das zu verfolgen ist und. Also braucht man nicht drüber reden. Das hält man dann natürlich auch raus, gar keine Frage.
Ja. Gibt's was, wo du sagen würdest, daran könnte das Projekt scheitern? Oder sagst du, über den Punkt würdest du jetzt denken, seid ihr hinaus?
Ja, ich hoffe nicht, dass wir darüber hinaus sind, weil wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr scheitern, dann ist das irgendwie so, dann ist das irgendwie so, ja, dann hat man das Gefühl, man ist, da ist irgendwie, ist reif, es ist reif,
Ja.
ja. Und wenn ich, Dirk Nowitzki hat das gesagt, als er in diese Hall of Fame aufgenommen worden ist, da hat er zu seinen Kindern gesagt, if you're green, you grow, if you're ripe, you rot. Und das ist irgendwie so genau. Also man muss nach wie vor wachsen. Und wenn man wächst, dann kann man auch Dinge falsch machen und so. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist fertig, dann bleibt einem eigentlich noch was verrotten. Und also ich hoffe nicht, dass wir fertig sind. Also ganz im Gegenteil. Ja, und wir können auch noch scheitern, klar. Also wenn, wer weiß, dass sich das Gesundheits- auch die Rahmenbedingungen verändern. Wir haben natürlich, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo auch viel Unsicherheit entsteht. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir so einen Weg gefunden haben, wo man sieht, ja, so könnte das Medizin funktionieren. Es ist nicht teurer, aber effektiver, dass es schon auch wirklich Schule machen kann.
Ja, glaube ich nach dem Gespräch auf jeden Fall auch, vielleicht auch schon vorher. Was ist denn so deine Utopie und Zukunftsvision, wenn du das Ganze noch so ein bisschen weiter denken könntest und dir zurechtspinnen dürftest für meine Station oder vielleicht auch generell die Krankenhäuser in Deutschland?
Du hattest das vorhin schon mal gesagt, was auf unserer Homepage gefunden. Das ist nicht so. Selbstorganisation heißt nicht, jeder kann hier machen, was er will. Und da würde ich mir wünschen, dass dieser Satz absolut Realität wird, dass hier jeder machen kann, was er will, weil er will sich entwickeln, Patienten behandeln, vorankommen. Und wenn wir die Menschen so weit, also ja, wenn wir so weit sind, dass Menschen da so eine Klarheit über sich selber erreicht haben, dass man sich blind darauf verlassen kann, ich muss ja mich um gar nichts mehr kümmern, jeder macht, was er will und das endet in einer perfekten Patientenversorgung. Das wäre so meine Utopie, ja.
Ja, sehr cool. Ich lasse es einfach so stehen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte wirklich noch 100 Sachen weiterfragen und wäre auch mega angefixt, direkt mal bei euch reinzuschnuppern. Aber ich möchte dir auch deinen Feierabend nicht wegnehmen und freue mich total über diese ganzen Einblicke, die wir jetzt schon bekommen haben. Und ich glaube, alle, die da noch tiefer reingucken wollen, können sich das ganze Projekt ja auch einfach nochmal anschauen. Auf der Webseite sind ja auch viele der Methoden genannt, die du jetzt angesprochen hast. Und so kann man das vielleicht dann noch mal so ein bisschen vertiefen und für sich überlegen, ob man das nicht auch weiter in seinem Team mitnehmen kann.
Wer Lust hat, mal so einen Workshop zu erleben, kann sich auch super gerne bei mir melden. Also wir haben mittlerweile auch ein paar ganz gute, pfiffige Leute, die das auch anbieten können. Also da können wir auch echt unterstützen, auch Erfahrungen sammeln.
Ja, cool. Ja, vielen Dank dir fürs Gespräch und für deine Zeit und ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
Ja, danke, Pia. Danke, danke.
Das war Heile Welt, der Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn wir euch ein bisschen inspirieren konnten, freuen wir uns über eure finanzielle Unterstützung auf unserer Website oder auch eine Bewertung auf euren Podcast-Plattformen. Abonniert gerne unseren Newsletter oder folgt uns auf Instagram, wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. In diesem Sinne bleibt gesund, neugierig und optimistisch. Bis ganz bald.